Einen wunderschönen guten Morgen, sagt Ihnen Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wie leben wir heute eigentlich und was zählt in unserer Gesellschaft? Definieren wir uns nicht allzu oft über unsere Außenwirkung, über unsere Außendarstellung, sei es im Beruf, in sozialen Medien, im Mithalten mit dem neuesten elektronischen Standard, um stets überall online und virtuell mit dabei sein zu können? Viele Menschen unterliegen vielleicht diesen medialen Zwängen, obwohl sie es gar nicht wollen. Der permanente Klick führt vor allem aber eher in die oberflächliche Leere als in tiefe, erfüllende Beziehungen. So sehen es zumindest viele kritische Stimmen. Viele Sehnsüchte bleiben unerfüllt. Der Mensch, der nur noch funktioniert, gerät irgendwann in eine Depression. Und deshalb suchen auch gerade in christlichen Kreisen engagierte, tiefsinnige Menschen nach Erfüllung. Aber auch dort bleibt die verheißene Erfüllung oft aus. Wie kann denn nun eine beherzte, eine authentische und empathische Seelsorge aussehen, die den ganzen Menschen im Blick hat? Und wie können die vielen Menschen, die auf der Suche nach einem Leben in erfüllten Beziehungen sind, auf diesem Weg weiterwachsen, eigene innere Blockaden überwinden und zu einer reifen Persönlichkeit werden, die ganz im Einklang mit sich, mit der Umwelt und auch mit dem Schöpfer steht? Ich jedenfalls glaube, dass das in unserer heutigen Gesellschaft eine brisante Schlüsselfrage ist. Und wir wollen ihr heute nachgehen mit dem Titel Das Holokleros entdecken, ganz sein im göttlichen Sinne, Ursachen von seelischem Schmerz. Und dazu eingeladen ist Walter Nitsche, er ist Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Ich darf ihn jetzt hier ganz herzlich in dieser Sendung begrüßen.
Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Frau Engert.
Schön, dass Sie heute da sind, dass Sie sich diese Zeit nehmen, dass Sie uns teilhaben lassen an diesem Kurs, den Sie entwickelt haben. Es ist der Basiskurs zum ganzheitlichen seelsorglichen Begleiter. Sie haben ihn entwickelt im Team und hier bei Radio Horeb stellen wir ihn in 6 Sendungen vor und lassen Sie daran teilhaben. Heute eben der zweite Teil, das Holokleros entdecken. Das ist jetzt ein Wort, worüber man erstmal stolpern kann. Holo, Holos ist das Griechisch, meint ganz alles, Kleros der Teil. Also es geht, und das erklären Sie ja auch gleich dann noch, es geht darum, alle Teile zu haben, ganz zu sein, aber eben im Unterschied nicht perfekt sein, sondern vollständig alles das haben, was Gott in uns auch eigentlich hineingelegt hat. Ja, ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind bald über 40 Jahre verheiratet, habe ich gerechnet, haben 4 Kinder, 4 Enkelkinder, sind über 30 Jahre tätig als Ehe- und Persönlichkeitsberater. Sie bieten Seminare an für ja, alle Menschen, die in ihrer Persönlichkeit wachsen wollen, vor allem natürlich für Ehepaare, genauso aber auch für Singles. Sie haben viele Bücher geschrieben zu diesen Themen, Sie sind im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Und Sie haben auch vor 30 Jahren den christlichen Partnerschaftsdienst gegründet, den Ihre Frau leitet. Herr Nitsche, vielleicht verraten Sie uns kurz vorab, was war so das Dringliche oder was Ihnen so unter den Nägeln gebrannt hat, dass Sie so einen Basiskurs für eine ganzheitliche seelsorgliche Begleitung entwickelt haben?
Nun ja, ich war ja zuerst 20 Jahre Eheberater. Und da war mir die Not des Singles natürlich immer bewusster geworden, weil die Ehe selbst muss man ja nicht therapieren. Das ist eine wunderbare Einrichtung Gottes, aber die Beteiligten. Das heißt, immer mehr wurde die Notwendigkeit bewusst, dass wir Präventivarbeit leisten müssen beim Einzelnen selbst. Also auch wenn er noch Single ist. Denn nur ganzheitliche Singles werden auch ganzheitlich erfüllende Ehe erleben. Wenn Ehe dazu gedacht wird vom Einzelnen, dass man seine Defizite ausgleicht, dann wird es nur Enttäuschungen und Schwierigkeiten geben. Und das hat uns dann dazu geführt, eben vermehrt noch in Singlearbeit zu gehen und jetzt diesen Kurs auch zu kreieren, den der Einzelne, sowohl Eheleute wie auch Singles, dazu verhelfen soll, dass sie eben ganz werden in ihrer Persönlichkeit. Letztlich mit dem Ziel, wenn ich selbst erfüllt bin, dann kann ich auch überfließen und andere beschenken. Und das ist so das Grundthema des Basiskurses.
Hm. Das heißt, da scheint auch ein Defizit zu sein, in dem, was Beziehung ausmacht, was Beziehung prägt, oder dass man überhaupt darauf vorbereitet wird, als ein, naja, schon ein etwas reiferer Mensch in diese Beziehung, Ehe überhaupt einzusteigen. Wahrscheinlich meinen viele Menschen, jetzt habe ich geheiratet, die Sache läuft jetzt, aber dann geht die Arbeit in Anführungsstrichen, die Beziehungsarbeit ja eigentlich erst los, um irgendwie auch in die Tiefe zu kommen.
Und, ja, richtig.
Ihnen geht es vor allem auch darum, Sie stellen fest, viele Menschen haben einen Hunger, haben einen Durst, kommen in christliche Gemeinden, suchen eigentlich das Meer, das einem ja auch in der christlichen Botschaft verheißen wird, und finden es aber in der Gemeinde vor Ort vielleicht nicht. Sie haben auch selber zusammengefasst, in der Gemeinde vor Ort, wenn man Probleme hat, dann lebt man manchmal damit ganz einsam und man erfährt oft eher Zurechtweisung oder Zurückweisung oder eine Weiterverweisung. Ihnen geht es aber auch vor allem um die liebevolle Annahme und die Wertschätzung jedes einzelnen Menschen. Und das kam in der ersten Sendereihe, in dem ersten Teil des Basiskurses zum Ausdruck, wo es um eben auch darum geht, was sind so die Grundprinzipien eben einer ganzheitlichen Seelsorge, dass Liebe, Annahme und Wertschätzung geschehen kann. Und da haben Sie auch über die Macht der nonverbalen Signale gesprochen. Heute dürfen wir jetzt gespannt sein, wie es weitergeht. Ganz sein im göttlichen Sinne und auch die Ursachen von seelischem Schmerz. Wir hören jetzt hinein in eine Aufnahme, denn dieser Kurs wird auch von Ihnen angeboten, sei es als Seminar, das man einzeln buchen kann, als Kompaktkurs oder auch auf DVD. Und wir haben das mitgeschnitten. Sie haben uns den Mitschnitt zur Verfügung gestellt und hören hier heute jetzt hinein. Im Anschluss haben Sie dann noch die Möglichkeit, mit Herrn Nitsche ins Gespräch zu kommen. Herr Nitsche beginnt jetzt hier gleich in dem Vortrag und stellt eine Frage, eine sehr persönliche Frage, und sammelt erstmal Eindrücke von Menschen, wie es ihnen geht. Wie würdest du die vergangenen Jahre deines Lebens zusammenfassen? So steigt der Vortrag gleich ein und wir sind jetzt gespannt aufs Zuhören.
Auf die sehr persönliche Frage, wie würdest du die vergangenen Jahre deines Lebens zusammenfassen? Antwortete ein Ernst, viele Jahre lebte ich ein sogenanntes vorbildliches Christenleben. Und dann wurde ich lahmgelegt durch eine Erschöpfungsdepression oder einen Burnout. Jedenfalls sitze ich in einem tiefen Loch und weiß nicht mehr raus. Ottmar, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, ein vorbildliches Funktionieren auf einem christlichen Weg. Jedoch ohne innere Leidenschaft, Lebendigkeit und echte Erfüllung. Auch eine Partnerschaft, die ich begann, war letztlich nur Strohfeuer. Nicole, mein Leben ist geprägt, wie soll ich es ausdrücken, durch eine weinende Seele, von der niemand weiß. Habe auch keinen Mut mehr, irgendjemanden näher an mich ranzulassen. Ich gerate sofort in Panik. Bettina, nun ist mir klar, dass ich eigentlich ein Leben mit einem fehlenden Zugang zum eigenen Herzen, zu den eigenen Gefühlen lebe. Andere schilderten ziemlich offen ihre Gefangenschaft in den Klauen facettenreicher Süchte, möchte ich sagen. Oder erzählen von zermürbenden Beziehungskisten, die einen in Verzweiflung bringen könnten. Und alles waren mehr oder weniger aktive Christen, die jedoch ausnahmslos eines betonten: In meiner eigenen Gemeinde oder Kirche weiß niemand davon. Man leidet unter Lebenswunden oder ist psychisch irritiert, wird zermürbt durch Konflikte mit Suchtcharakter oder hat keinen echten Zugang zur eigenen inneren Persönlichkeit, vermutet Blockaden zum tiefen Innern. Und dass sehr viele Menschen von diesen Symptomen geplagt werden, ohne dass vielleicht irgendjemand davon weiß, ist bekannt. Die Lösungsvorschläge oftmals in christlichen Gemeinden und Kirchen reichen von: Komm ans Kreuz, dann wird's besser. Oder glaube nur, dann bist du geheilt, bis hin zu endlosen therapeutischen oder religiös-ekstatischen Anstrengungen. Das Thema unseres Seminars lautet Geheimnisse wahrer Persönlichkeitsreifung. Und ausgerechnet Hinweise im Wort Gottes, die viele Christen zur Zerrissenheit führt, ein wahrlich diabolisches Werk, führt uns bei genauerer Betrachtung zu sehr befreienden, heilenden Gedanken unseres himmlischen Vaters. Es geht um eine Aufforderung, nämlich die Aufforderung, vollkommen zu sein. Was kommt da in euch hervor, wenn ich sage, hey, sei vollkommen? Kommt Freude auf, ja? Ja, klar. In eurer Mappe habt ihr ein paar biblische Zusammenhänge stehen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 17. Damit der Mensch Gottes vollkommen, Artios sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Artios ist ein näheres Synonym zu Holoklerus. Um diesen Begriff geht es uns bei diesem Seminar vor allen Dingen. Denn Holoklerus bedeutet alle Teile haben. Also wie so ein Puzzle, wo ein paar Stückchen fehlen. Und nur wenn alle Stückchen zusammengesetzt sind, dann gibt es was Ganzes. Holoklerus heißt eigentlich ganz sein. Holos, ganz, alles, Klerus, Teil oder Anteil. Es geht also um was Ganzes, um eine Ganzheit, bei der verschiedene Teile zusammengesetzt sind. Jakobus, Kapitel 1, Vers 4. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid, Holoklerus, und in nichts Mangel habt. Holoklerus bedeutet also nicht perfekt zu sein oder gar sündlos zu sein. Das ist ein ganz anderes Wort, Sündlosigkeit. Sondern dieses Holoklerus bedeutet, sei ganz. Ein Zitat aus dem Sprachschlüssel der Elbefelder Studienbibel. Holoklerus bezeichnet jemanden, der seine Vollständigkeit bewahrt oder nach deren Verlust sie wieder zurückgewonnen hat. Jetzt muss ich noch eine theoretische Anmerkung machen zu Beginn. Persönlichkeit und Ebenbildlichkeit. Es ist ganz wichtig, dass wenn wir hier jetzt von der Persönlichkeit des Menschen reden, dann müssen wir eines bedenken. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und genauso wenig, wie ich Gott als Ganzes erfassen kann, kann ich dieses Mysterium der menschlichen Persönlichkeit erfassen. Wer meint, er hat die menschliche Persönlichkeit so im Sack, in der Tasche, der irrt. Das ist ja was Schönes. Nach dem Bilde Gottes geschaffen heißt, wir sind so facettenreich, man kann uns gar nicht richtig erfassen. Es hat 4 Evangelien, die uns Jesus Christus beschreiben von 4 verschiedenen Seiten. Das sehen wir zum Beispiel auch bei den Cherubimen mit den 4 verschiedenen Gesichtern oder die 4 verschiedenen Farben der Stiftshütte. Alles Versuche, von verschiedenen Seiten aus etwas besser erkennen zu können. Ihr stellt euch vor, es kämen 2 Freunde von uns aus Afrika. Wir hätten noch nie einen Elefanten gesehen und wir würden sie sagen, beschreibt uns mal einen Elefant. Der eine wird sagen, ja, ich habe gesehen, den dicken Schlauch. 2 Riesenohren. Dann würde ich sagen, nee, stimmt gar nicht. Ich habe einen dünnen Strick gesehen und 2 dicke Backen. Ja? Wer hat recht? Und der Dritte wird ihn halt von der Seite beschreiben. Alle haben sie recht. Und trotzdem, einen Elefanten mal ganz zu sehen, wenn er sich umdreht, dann haben wir ein ganzheitliches Bild. Das heißt, wir können uns der menschlichen Persönlichkeit nur in äußerster Ehrfurcht nähern, um was zu erfassen. Und deshalb diese Art der Aufteilung, nimmt es bitte nicht als Grundsatz biblische Lehre, sondern eigentlich von einem Weg der menschlichen Persönlichkeit näher zu kommen. Deshalb halten wir auch nichts von diesen Streitereien. Ja, es gibt in der Bibel Dreiteilung des Menschen, Körper, Seele und Geist. Nein, das stimmt nicht, nur äußerer Mensch und innerer Mensch. Freunde, da muss man nicht streiten. Ja, es wäre genauso töricht zu streiten. Jesus ist der vom Himmel gekommene, vor allen Dingen. Johannes Evangelium. Nee, Markus, der Dienende vor allem. Nein, ist alles. Gehört alles dazu. Und deshalb, die in diesem Seminar benutzten Begriffe sollen in aller Schlichtheit dem Geheimnis unserer von Gott geschaffenen Persönlichkeit näher kommen und für die Praxis unseres Lebens brauchbar gemacht werden. Und das Bild, das wir jetzt nehmen, nach dem Bilde Gottes geschaffen, das findet ihr hier in diesen drei Kreisen dargestellt. Gott selbst, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, er ist auch ganz. Gott ist vollkommen in sich, nicht nur sündlos sowieso, aber auch ganz. Er lebt eine vollkommene Liebesbeziehung in sich selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und nach diesem Bilde sind wir geschaffen. Und die Liebe in Holoklerus bedeutet daher, das habt ihr in den anderen drei Kreisen, dass unser Bewusstsein, also der Teil unserer Persönlichkeit, mit dem wir jetzt alles erfassen, mit dem wir Überlegungen anstellen, mit dem wir beurteilen und denken, unser Bewusstsein soll liebevolle Beziehung haben zu Gott und zu unserer inneren Persönlichkeit. Und dann sind wir ganz, mal die theoretische Grundlage. Ja? Also unser Bewusstsein im liebevollen Kontakt mit unserem Schöpfer, zu Gott, und mit unserer inneren Persönlichkeit. Das wäre Holoklerus, das heißt Ganzsein. Das ist nämlich die Absicht Gottes mit uns, dass sämtliche Teile unserer Persönlichkeit harmonisch zusammengefügt werden, damit wir ganzheitlich, authentisch erfüllt leben können. Und so sind die Begriffe jetzt gemeint und werden in diesem Seminar so verwendet, dass unser erwachsenes, gereiftes Bewusstsein und unsere innere Persönlichkeit, sowohl der kindliche Teil wie auch der aktuelle Teil mit seinen ursprünglichen schöpfungsbedingten wahren Bedürfnissen, wir werden das noch gleich intensiver erklären, miteinander in liebevollen Kontakt kommen. Zusammen mit unserem Schöpfer, dann sind wir ganz vollständig. Das heißt aber auch, wenn der Kontakt dieser Persönlichkeitsanteile jedoch gestört ist, wenn kein gereinigter Zugang vorhanden ist, dann entsteht in uns die Wahrnehmung von Leere, Einsamkeit oder Zerrissenheit. Und dann kommt es zu solchen Lebenskrisen und Symptomen, die wir eingangs erwähnt haben. Das waren ja Christen. Das heißt, wir gehen davon aus, und da werden wir den Schwerpunkt darauf legen, in diesem Seelsorgling-Seminar, wir gehen ja davon aus, dass wir als Christen einen liebevollen Zugang zu Gott haben, dass wir eine liebevolle Beziehung zu Jesus Christus leben. Und trotzdem kann es sein, dass wir nicht holoklerisch leben, dass wir nicht im Holoklerus leben, weil nämlich der Zugang zu unserer inneren Persönlichkeit eingeschränkt ist oder blockiert ist. Und das gibt diese Symptome. Und deshalb, ganzheitliche Seelsorge hat das vor allen Dingen auch mal im Augenmerk, welche Person erscheint da, auch wenn sie gläubig ist. Ja, wie sieht es aber mit dem Zugang zur eigenen Seele aus? Ist er nämlich behindert, dann haben wir dieses Phänomen, das ja oft kritisiert wird bei uns Christen. Oh, sind die aber kopflastig. Versteht ihr? Das heißt, ich kann mit meinem Bewusstsein zu Gott Kontakt haben. Ich kann beten. Ich kann das Evangelium verkünden. Ich kann wunderbare Worte sagen aus der Bibel. Ich kann dementsprechend leben. Aber mein Bewusstsein hat keinen liebevollen Zugang zu der inneren Persönlichkeit. Und dann bin ich nicht Holoklerus. Und es wird dann oft auch so wahrgenommen, ja, ich weiß so viel, aber es rutscht nicht ins Herz. Also ist das ja bei dieser ganzheitlichen Seelsorge ein wichtiger Punkt, weil unser Ziel ist ja, dass der Mensch dazu heraneift, zu dem zu werden, wie Gott ihn geplant hat. Das wäre Holoklerus. Ja, so, jetzt mal als Anmerkung die theoretische Grundlage. Und im biblischen Gesamtzusammenhang, ihr Lieben, müssen wir sehen, dieses Holoklerus, dieses Ganzsein, das die ersten Menschen gehabt haben, wo es heißt, und sie wandelten mit Gott im Abendwind, im Paradies, Adam und Eva, die waren da schon Holoklerus. Sie hatten liebevollen Kontakt zu ihrem Schöpfer, zu der eigenen Seele, waren unbefangen kindlich, kommen gleich drauf noch. Und dann kam die Sünde in der Welt. Und was waren die Folgen der Sünde? Und ihr Lieben, schon in Genesis, also im ersten Buch Mose, werden uns tiefe, existenzielle, wichtige Dinge gesagt über den Menschen und die Blockaden, die entstehen bei diesem Reifungsprozess, den Gott eigentlich will. In 1. Mose 3, da lesen wir, dass als Folge der Sünde es war, nicht nur, dass der Kontakt zu Gott belastet war, sondern sie versteckten sich. Angst war eine Folge der Sünde. Scham im Gegensatz zu Mose 2,25, sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Jetzt schämten sie sich. John Bradshaw sagt, jedes Mal, wenn ein schamgeprägter Mensch seine wahren Gefühle erlebt, schämt er sich. Und um diesen Schmerz zu vermeiden, betäubt er sich. Da haben wir tatsächlich ein seelsorgliches Problem. Lasst uns mal auf solche Ursachen noch eingehen. Angst und Scham, dieser Schmerz, der mit dem Sündenfall auch in die Welt gekommen ist. Wir sagen zu Luca, ja, im Paradies ist plötzlich die Sünde in die Welt gekommen. Aber was bedeutet das für uns ganz praktisch? Mit der Sünde, und ich möchte das mal ganz konkret so erläutern, in dem Augenblick, wo der Mensch sich von Gott abgewandt hat, wo er gewählt hat. Das heißt, die Sünde ist in die Welt gekommen. Wo der Mensch gesagt hat, nö, wir wollen selbst entscheiden, selbst Schmied unseres eigenen Glückseins. Und diese Frucht essen, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dann heißt, hier ist auch der Schmerz in die Welt gekommen, weil jetzt der Widersacher, weil jetzt der Diabolus, nennt man den gefallenen Engel, der Durcheinanderbringer, die Herrschaft über die Erde hat antreten können. Es gibt verschiedene mögliche Ursachen von diesem seelischen Schmerz. Und lassen uns vergleichen wie ein Stachel, der in unsere Seele gedrückt wird. Ich möchte vier nennen. Enttäuschungen und Verletzungen von anderen Menschen. Zerbrochene Freundschaften. Ehen, also zerbrochene Ehen, Verrat durch Freunde oder durch Gemeindeglieder, wie zum Beispiel beim geistlichen Missbrauch. Folge, ich will mir nie mehr öffnen und mich anvertrauen, nämlich als Schutzmechanismus vor weiterem Schmerz. Ist verständlich. Stachel in unserer Seele ist ein Bild, ja. Wir brauchen denn dann dieses Bild dann später bei der biblischen Verletzungsarbeit. Auch der Mangel an, wir denken immer, Verletzung sei was Aktives. Aber der Mangel an Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit beim Heranwachsen ist eine Verletzung. Und jede Verletzung hat eine Lügenbotschaft im Rucksack. Und die Lügenbotschaft hier heißt, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswürdig, ich bin nicht okay. Das ist die Lügenbotschaft, die das Kindliche jetzt trifft. Und das wird gespeichert. Also Mangel an heißt, da ist eine heranwachsende Tochter und sie kommt in die Pubertät. Und da braucht dieses Mädchen, dass ein väterlicher Arm sich um sie legt. Und der Vater sagt, ach, ich bin so stolz, meine Prinzessin. Das braucht dieses Mädchen für die seelische Entwicklung. Das ist wichtig. Und der Mangel an liebevoller Zuwendung, Aufmerksamkeit, der signalisiert dann dass der Seele dieses Kindes, du bist nicht liebenswürdig, du bist nicht wertvoll. Übrigens auch das Geheimnis, für manche unverständlich, warum beim Missbrauch sich die Kinder selbst immer schuldig fühlen. Und jeder sagt doch, hey, kannst du doch nichts dafür, mit 5 Jahren, ja, oder mit 7 Jahren. Ja, aber die Logik, die sogenannte Logik, besteht darin, wenn jemand so mit mir umgeht, wenn mir jemand so Leid antut, dann muss ich ja schlecht sein. Wäre ich wertvoll, hätte ich Wertschätzung und Liebe verdient, dann wird man ja anders mit mir umgehen. Das ist dann diese kindliche Fehllogik, warum man sich dann immer schuldig fühlt. Wenn andere so mit mir umgehen, ja, da bin ich bin nicht okay. Ja, und deshalb hat man dann dieses Gefühl als, die Psychologie sagt, Attraktor, als Bahnung, als Hirnbahnung auch, die das signalisiert. Dann drittens, wenn ein Mensch keinen liebevollen Umgang hat mit Gott, dann entsteht auch ein existenzieller Schmerz in der Seele. Vor allem der Schmerz tiefer Einsamkeit, der übrigens vom Alleinsein zu unterscheiden ist. Deshalb steht auch in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ein heiratet Mann ist man nicht mehr allein. Und du kannst trotzdem noch einsamer sein als vorher. Denn die Einsamkeit hängt mit diesem Holoklerus zusammen. Ja? Das Alleinsein heißt, da ist jetzt niemand sonst da. Aber ich kann einsam sein in der Masse. Und nicht allein sein heißt, jemand anderer ist um mich herum. Jesus Christus selbst suchte immer das Alleinsein, um nicht einsam zu werden. Dass er das Holoklerus pflegen konnte, nämlich den liebevollen Zugang zum Vater, zu sich selbst. Da muss man allein sein, um nicht einsam zu werden. Und viele denken, wenn sie nicht mehr allein sind, sind sie nicht mehr einsam. Und das stimmt nicht. Ja, dann kommt der Frust, wenn sie es erleben. Es ist dem nicht so. Und hier also auch als Folge eine Einsamkeit, wie die Folge bei der mangelnden Zuwendung, ich gehe jetzt genauso mit meiner inneren Persönlichkeit um, wie man mit mir umgegangen ist. Man hat das erlebt, dass man eben nicht liebevoll mit einem umgegangen ist und deshalb geht man jetzt mit der eigenen Seele genauso um. Eben nicht liebevoll, sondern immer mit Vorhaltungen, immer mit Druck, mit Erwartung. Und das gibt dann diese Blockaden zur eigenen Seele. Und schließlich, das sind Beispiele, ja. Das vierte Beispiel, körperliche Intimität ohne seelische Intimität lässt eine schmerzhafte seelische Leere entstehen, die zu seelischem Schmerz führt. Intim sein heißt vertraut sein. Intimität heißt Vertrautheit. Und es ist ein wunderbares Geschenk in der zwischenmenschlichen Beziehung, wenn zwei Seelen vertraut werden. Und dieses Vertrautsein heißt ganz praktisch, ich kann mich öffnen, ohne Angst, abgelehnt zu werden, verletzt zu werden, missachtet zu werden. Ohne Angst, dass der andere auch nur ein bisschen die Nase rümpft, wenn er meine ganze Persönlichkeit kennenlernt. Jetzt kann ich mich öffnen. Auf der Grundlage des Angenommenseins und der Wertschätzung. Und das schafft Vertrautheit. In der Tiefe der Seele kann man miteinander kommunizieren, sich spiegeln als Persönlichkeit. Wir kommen da noch näher drauf, um noch zu sprechen. Es tut der Seele gut. Seelische Intimität ist ja auch mit mehreren Personen möglich, aber sie wäre auch die ideale Voraussetzung, zum Beispiel für eine Ehe. Wo dann die seelische Intimität noch in dem geschützten Raum der Ehe die Möglichkeit hat, diese Intimität auch körperlich auszudrücken. Und jetzt, ich habe euch gestern erzählt, dass wir, meine Frau und ich, aus der christlichen Eheberatung herkommen. Und da haben wir oft festgestellt, diese Entwicklung von zwischenmenschlichen Beziehungen, man hat seelische Intimität aufgebaut. Und das ist auch eine Art Geheimnis, ihr Lieben, das muss man wissen. Wenn die seelische Intimität wächst, wunderbarerweise, schönes Geschenk, dann kommt der Punkt, wo man mit den eigenen Ängsten, Verletzungen und Beschämungen konfrontiert wird. Das ist ein sehr kritischer Punkt. Ein Punkt, der uns die Möglichkeit geben würde, das endlich mal anzugehen und durch einen Schmerz hindurchzugehen, um Schätze dahinter zu finden. Aber weil das unangenehm ist, flieht man dann. Und dann oft in die körperliche Intimität, dann fühlt man den Schmerz nicht mehr. Und deshalb würde ich auch gerade bei christlichen jungen Leuten, die hier versagt haben, nicht so oberflächlich einfach, oh, ihr lebt in Sünde und ihr kennt ja das alle, denen ist nicht geholfen. Ich würde sagen, bei 80% ist das der Grund, dass man bei der wachsenden Intimität plötzlich mit was konfrontiert wird, mit dem wird man nicht, hat uns niemand gelehrt, mit dem wird man nicht einig, da kommt man nicht zu Rande. Und dann ist die Gefahr größer, wenn man dann in die körperliche Intimität abgleitet, ich sage hier bewusst abgleitet, da fühlst du den Schmerz nicht mehr, ja? Da schäumt es dann, das ist sehr aufregend dann. Ja? Das ist logisch, das ist auf der Grund. Aber das wiederum gibt einen Schmerz. Und die Folge ist, entweder man schottet sich ab, weil man merkt, hey, meine Seele bleibt ja noch leerer als vorher. Es kommt der Schmerz noch dazu. Oder sucht sehnsüchtig und krampfhaft nach anderen Beziehungserlebnissen. Ja, er oder sie war halt die Falsche. Ich habe nicht das erlebt, was ich mir erhofft habe. Aber da kommt das Gleiche in Grün. In der Hoffnung, diesmal werden meine wahren Bedürfnisse nach echter seelischer Intimität gestillt. Und Freunde, dem ist da nicht so. Es gibt einen tiefen Schmerz. Das ist unser Stachel.
Ja, und hier endet der Vortrag heute mit dem Thema das Holokleros entdecken, ganz sein im göttlichen Sinne, Ursachen von seelischem Schmerz. Vielen Dank, Herr Nitsche, dass Sie uns jetzt auch noch zur Verfügung stehen für ein Gespräch, dass wir über die Themen, die Sie angesprochen haben, noch miteinander reden können. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns jetzt erreichen unter der Hörernummer. Das ist die 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 89517008008. Ja, Sie sind ja wirklich vorgedrungen bis zum Persönlichkeitskern, sage ich mal. Es geht Ihnen darum, dieses Ganzsein zu leben. Das heißt, den Kontakt zu der inneren Persönlichkeit zu haben, zur eigenen Seele zu haben. Da vielleicht mal meine Frage, Herr Nitsche, eigentlich müsste das ja alle Menschen betreffen, dass alle Menschen auch diese Sehnsucht haben oder das merken, wenn sie eigentlich diesen Kontakt nicht haben, dass dann eine Leere, eine Einsamkeit entsteht. Aber viele Menschen scheinen damit ganz gut leben zu können. Deshalb die Frage, wie merkt man denn eigentlich, dass der Zugang zu meiner inneren Persönlichkeit, zu meinem Seelenleben eingeschränkt ist? Und wenn ich mir das Leben heute angucke, wie das ganz viel im Außen verläuft, dann müsste das bei vielen Menschen doch der Fall sein. Eigentlich eher die Regel, dass die meisten Menschen vielleicht sogar nicht so diesen Kontakt zur inneren Seele pflegen oder das gar nicht wissen. Was ist das? Woran merke ich das?
Da haben Sie völlig recht, Frau Ennert. Es ist tatsächlich auch bei allen Menschen so. Da ist was in Unordnung geraten, in Gottes Schöpfungswelt, wie so vieles, wo ja nicht der Urheber Gott ist, sondern der Durcheinanderbringer. Wenn wir so Menschen beobachten, dann müssen wir natürlich zuerst feststellen, die Intensität dieses Problems, dass ich keinen Zugang habe zur eigenen Seele, ist natürlich von Person zu Person verschieden. Also es ist ganz individuell. Allgemein könnte man sagen, je weniger Zugang zur eigenen Seele, desto mehr werde ich funktionieren, desto mehr werde ich rational und kognitiv das Leben zu bewältigen versuchen. Das heißt nicht, dass da die Emotionen unterdrückt werden, sondern es geht mehr um die Beziehung zur inneren Persönlichkeit. Heute, gerade am 11. August, wird ja die heilige Clara gefeiert. Und sie sagte, seid immer Liebhaberinnen eurer eigenen Seele. Ja, die war sehr Wesentliches auch schon angesprochen. Es geht auch darum, wie gehe ich mit der eigenen inneren Persönlichkeit um? Bin ich der Freund meiner Seele? Und das geht ja nur, wenn ich Zugang habe. Mhm. Also merken tue ich es immer, ich funktioniere und da gibt es so viele verschiedene Strategien. Sogar Workaholik gehört letztlich dazu, die auch die leichte Form, die ja hoch angesehen wird. Ja, also die ganze Definition über Leistung, all das bringt mich dazu, weniger mich mit meiner eigenen Seele zu beschäftigen. Was aber nicht heißt, man kann ja auch links vom Pferd fallen, dass das Beschäftigen mit eigener Seele zu Egozentrik führt oder gar zum Egoismus. Das wäre ein falscher Weg. Da geht es um unwahre Bedürfnisse, die ich versuche dann zu stillen. Und es geht damit um Soloklerus, das ist immer Hand in Hand mit Gott. Also eine liebevolle Beziehung zu Jesus und zur eigenen Seele, das wird letztlich zur Ganzheitlichkeit führen.
Das heißt dann auch, das Funktionieren, das sagen Sie, das ist heute bei uns wirklich hoch gepriesen und hoch angesehen. Also wenn ich ständig beschäftigt bin, wenn ich alles mir gut gelingt, ich alles im Griff habe und eigentlich ständig auf Achse bin, dann ist das angesehen. Das führt aber wahrscheinlich jetzt nicht dazu. Was sind nicht dazu, dass ich einen Kontakt zu meiner Seele bekomme? Was wären denn so Voraussetzungen, dass ich da überhaupt mal etwas freischaufeln kann, etwas freilegen kann?
Wenn ich zum Kontakt mit der eigenen Seele kommen will, dann werden zuerst Blockaden auftreten. Und die Hauptblockaden sind jetzt nach meiner Erfahrung einfach unverarbeitete Verletzungen, die auch im Vortrag erwähnt wurden, die ich schon als Defizite auch aus meiner Kindheit mitschleppe. Und wenn ich denen begegne, dann kommt ein Schmerz. Wenn ich denen begegne, das ist unangenehm. Wenn ich denen begegne, das ist wie ein Besuch beim Zahnarzt. Ja, das will niemand. Und deshalb geht man dem eher aus dem Weg. Das heißt, dann müsste zuerst diese Blockade aus dem Weg geräumt werden. Nämlich, dass ich nach biblischer, ganzheitlicher Verletzung und Vergebungsarbeit diese Urwunden und diese inneren Verletzungen angehen, dass die mir keine Blockaden mehr sind. Und dadurch wird der Zugang zur inneren Persönlichkeit frei.
Jetzt hört sich das vielleicht so an, als müsste jeder irgendwann in seinem Leben auch wirklich mal ein bisschen die eigene Lebensgeschichte anschauen und aufräumen, in Anführungsstrichen sage ich mal, die Verletzungen aufarbeiten, die es da gibt. Aber wahrscheinlich muss nicht jeder unbedingt deshalb eine Therapie machen. Als Ehepartner hat man sich ja eigentlich gegenseitig, ich gehe mal davon aus, dass es auch eine seelische, oder wenn ich davon ausgehe, dass es eine seelische Intimität gibt, die auch wächst, weil man die Beziehung pflegt, dann könnte man sich ja eigentlich auch gegenseitig Stütze sein. Jetzt haben Sie ja was ganz Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, dass die Ehepartner irgendwann auch an den Punkt kommen, nämlich da, wo die seelische Intimität mit der körperlichen Intimität auch wächst, dass bei der körperlichen Intimität irgendwann dann aber eine Leere zurückbleibt oder dass eben man immer an diesen Punkt kommt, wo man mit den eigenen Verletzungen, den eigenen Ängsten oder Beschämungen konfrontiert wird. Und da kommt wieder dieses Phänomen auf, dass man sich entweder jetzt in diese körperliche Intimität hineinstürzt, wenn man das nicht angehen möchte. Also das heißt, Sie sagen, das ist ein normaler Vorgang zwischen Ehepartnern, dass irgendwann mal so eine Sperre vielleicht kommt, weil man sich sehr vertraut geworden ist, dass man eben auch an diese wunden Punkte kommt.
Ja, das beginnt sogar schon früher in Freundschaften. Einfach sobald seelische Vertrautheit da ist, also in Freundschaften, sowohl gleichgeschlechtlicher wie gegengeschlechtlicher Art, wenn man seelisch vertraut wird, seelisch intim wird. Und da ist gleichzeitig auch noch eine Teilantwort auf Ihre Frage, da braucht man, oder Ihre Feststellung, die ja stimmt, nicht jeder braucht eine Therapie. Ja, nein, ganz im Gegenteil, dass wenn ich das in gesunder Art und Weise lerne, mit verletzenden Defiziten zum Beispiel, die zu benennen. Und so wie wir es im späteren Beitrag auch kennenlernen werden, was heißt eigentlich jetzt ganzheitliche Verletzungsarbeit, dazu muss man nicht unbedingt einen Therapeut haben. Also bei schweren traumatischen Verletzungen ist wieder was anderes, ja. Da wird es sogar gefährlich, das allein zu machen, weil psychosomatische Reaktionen da sein können, ja. Also da braucht es sicher eine Begleitung. Aber ich möchte mal sagen, so das in Anführungszeichen Normale, das ist ja das, dass ich mir selbst da der beste Therapeut sein kann und auch eine gute, vertraute, freundschaftliche Beziehung, sei es zum Ehepartner oder vor der Ehe auch zu gleichgeschlechtlichen oder gegengeschlechtlichen Freundschaften, das hat eigentlich hochtherapeutische Wirkung, wobei man da gar nicht von Therapie redet. Das ist ein gesunder Entwicklungsprozess, dass ich dadurch reflektieren kann auch, dass ich dadurch so Defizite und Verletzungen benennen kann und dann, wie wir es noch kennenlernen werden, die auch in die Wunde Jesu legen kann. Und dadurch löst sich das, also auch ohne Therapeut im normalen Fall.
Ja, das sind jedenfalls sehr interessante Zusammenhänge, die vielleicht der ein oder andere bei sich selber entdecken kann und die einen wirklich aus diesen inneren Blockaden weiterhelfen können. Letztendlich hinter allem steht ja eigentlich das Wachstum. Das Wachstum, die Persönlichkeitsreifung. Ja, und das ist immer etwas Großartiges, was Gott für uns ja auch vorgesehen hat. Jetzt hat sich Herr Netter gemeldet. Ich bin mit ihm verbunden aus Herzogenaurach. Ich grüße Sie.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage und da mache ich wahrscheinlich irgendwie was falsch, aber da bitte ich jetzt um Ihre Hilfe. Und zwar folgendes bei der Ganzheitlichkeit. Mir klingen immer die Sätze im Ohr vom heiligen Paulus, wo er sagt, Geist und Fleisch sind Gegner und der Geist muss herrschen über das Fleisch. Da ist es dann wahrscheinlich, also muss ich jetzt mir sagen, zwischen Leib und zwischen Fleisch irgendwie ein Unterschied. Nur den bringe ich nicht zusammen, das weiß ich nicht, wo da der Unterschied ist. Oder kann man sagen, Geist und Leib Einheit, das war vor der Erbsünde gegeben, aber durch die Erbsünde ist diese Einheit zwischen Geist und Leib zerstört worden und es ist statt dem Leib in ziemlich starkem Maße das Fleisch in den Vordergrund gerückt.
Ja, vielen Dank, Herr Netter.
Deswegen habe ich jetzt mit dem Holoklerus ein bisschen Probleme. Mhm. Also weil ich da irgendwie wo wahrscheinlich zwischen Leib und zwischen Fleisch keinen Unterschied mache.
Ist auch nicht einfach. Warten wir einfach ab, was Herr Nitsche vielleicht dazu sagt.
Ja, aber Sie sind da auf der richtigen Spur, Herr Netter. Das ist sehr gut. Denn die Bibel verwendet den Begriff Fleisch, das heißt auf Griechisch Sarx, also in der griechischen Übersetzung, dort steht Sarx, dort S-A-R-X. Und der Begriff Sarx wird in der Bibel in drei verschiedene Art und Weise gebraucht. Erstens mal, so wie Sie es bisher gesehen haben, für den Körper, für die leibliche Beschaffenheit. Wir kennen alle aus dem Johannesevangelium das Wort, und das Wort ist Fleisch geworden. Also geht es um die Körperlichkeit. Gott wird Mensch. Das ist auch Fleisch, das ist auch Sarx. Aber es wird auch benutzt für die Menschheit in ihrer Ohnmacht, der Allmacht Gottes gegenüberstehen. Und alles Fleisch ist und so weiter. Da steht auch Sarx. Aber der Begriff wird auch verwendet. Und das ist das, was Sie beachten sollten. Dann löst sich nämlich Ihr Konflikt. Fleisch, Sarx, ist ein Prinzip im Menschen, das Gott widerstrebt. Und das hat überhaupt nichts mit den Proteinen zu tun, hat nichts mit dem Körper zu tun, sondern es ist ein inneres Prinzip. Und dieses Prinzip Sarx, die widerstrebt grundsätzlich dem Geist, grundsätzlich, hat Lust zu sündigen. Und dieses Sarx ist in jedem Menschen genauso verdorben. Also der Kirchenvater Augustinus sagte mal in Bezug auf seinen Sarg, in Bezug auf sein Fleisch, ich bin zu jeder Schandtat fähig, wenn Gott mich nicht hält. Er hat eine tiefe Selbsterkenntnis. Und deshalb heißt er auch im Galater 6, wandelt im Geist, eigentlich wandelt im Holoklerus, dann werdet ihr die Lüste des Sargs nicht vollbringen. Manche Christen lesen, wandelt im Geist, da werden die Lüste des Fleisches nicht mehr da sein. Aber das steht nicht da, sondern nicht vollbringen, setzt ja voraus, dass sie da sind. Ganz einfach, wenn wir im Holoklerus leben, dann werden wir dieses Prinzip, die jetzt natürlich, wie Sie recht haben, nach dem Sündenfall, ist das Prinzip in uns, das bekehrt sich auch nicht, von dem werden wir mal erlöst werden, dann werdet ihr das nicht vollbringen. Und dadurch herrscht jetzt Geist über das Sarx. Aber hier hat es überhaupt nichts mit dem Körper zu tun.
Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz einfach so zu verstehen. Herr Netter, ich danke Ihnen für Ihre Frage.
Das wird das große Problem sein, weil viele Fleisch und Leib gleichsetzen.
Ja, ja, genau.
Und auch das Fleisch, wie Sie sagen, Gottes, ich meine, ist Fleisch, hat Fleisch angenommen, dass man also bei Fleisch, dann wie Sie es schön erklärt haben, also dass es auf das Fleisch unterschiedliche Bedeutung haben kann.
Genau, das ist ganz wichtig zu
sehen. Das ist oft, aber das, glaube ich, wird in der ganzheitlichen Betrachtung oder in den Äußerungen nie, das haben Sie jetzt wunderbar erklärt, aber ich habe immer, sonst habe ich bei ganzheitlich immer den Äußerungen, dass man Leib und Fleisch fast, also ich habe es, muss ich sagen, ich habe es so gemacht, dass man das als eines sieht, aber Sie haben jetzt den Unterschied erklärt und damit ist das für mich klar, aber das müsste eigentlich viel mehr, glaube ich, diese Unterschiede, bei vielen setzen Leib gleich Fleisch. Ich glaube, das geht nicht nur mir so.
Da haben Sie völlig recht und deshalb bleiben wir noch vielleicht noch eine Nachfrage. Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal und Sie können noch weiter zuhören. Alles Gute Ihnen nach Herzogenaurach. Ja, vielen Dank für Ihre Anfrage. Auf Wiederhören. Ja genau, vielleicht bleiben wir da ganz kurz noch einmal stehen, bevor ich gleich Frau Wendle bitten darf. Ja, das führt wahrscheinlich auch dazu oder hat dazu geführt, dass natürlich über Jahrhunderte es auch in der Kirche eine extreme Leibfeindlichkeit dann gab. Und ich denke, das bleibt ja bei vielen Menschen, ist das heute noch so, auch der Stachel im Fleisch, dass sie meinen, das ist gut, wenn man dem Körper nicht so viel Aufmerksamkeit zuwendet, obwohl ja andererseits der Tempel des Heiligen Geistes ist. Aber jetzt da zu einem guten Ausgleich zu kommen, zu einer guten Balance, weil dann kommt es wahrscheinlich noch mal mehr so, wie Sie zitiert haben, jedes Mal, wenn ein schamgeprägter Mensch seine wahren Gefühle erlebt, schämt er sich. Und um diesen Schmerz zu vermeiden, betäubt er sich. Ich denke, das ist ein wirklich großes Problem, weil viele Menschen denken dann, oh, meine Gefühle, meine körperlichen Bedürfnisse, das muss ich irgendwo alles wegstecken, das muss ich ignorieren. Und das führt er dann wieder zu, ja, eben dem ganzen Gegenteil von Ganzsein, sondern zu der großen Zerrissenheit.
Genau, das ist absolut richtig, ja.
Wie geht man damit um, dass man das jetzt besser, also eben in eins kriegt, dass man da nicht diese Leibfeindlichkeit herausliest?
Also ich denke schon, dass das saubere Denken, dass das saubere biblische Denken, dass das die Grundlage dafür ist. Dr. Francis Schaeffer sagte mal, wie der Mensch denkt, so empfindet er, so handelt er. Und wenn ich da biblisch und falsch denke, ich sag mal falsch in dem Sinn jetzt einseitig denke, ja, dann wird das gar nicht auseinanderhalten. Es gibt noch viele andere Themen im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift, dass man sauber trennen muss, ja. Das heißt halt auch, dass man nie, so wie es Sekten zu tun pflegen, einen Satz aus der Bibel nimmt und daraus eine Lehre macht, sondern man muss alles immer im Kontext betrachten, ja. Was lehrt die Heilige Schrift? Im Gesamten, das ist Gottes Wort, was im Gesamten da steht. Und da ist ja schon ganz, ganz eindeutig, gerade diese Bedeutung von Sarx, ja, dieses Prinzip vom Sarkikus, vom fleischlichen Menschen, das ist ja nicht ein körperbetonter Mensch, der eben nach den unwahren, den pervertierten Bedürfnissen lebt, was letztlich Egoismus ist. Das wird schon klar gesagt in der Bibel. Aber man muss es auseinanderhalten. Das heißt, es bedingt zuerst das sauberes Denken, ja, ein klares Denken, dass das auch voneinander trennt.
Ja, das ist sicher ein Wort, was wir auf jeden Fall aus dieser Sendung hier heute mitnehmen sollten. Genauso wie Sie auch in Ihrem Vortrag gesagt haben, die Persönlichkeit, die kann man ja nie ganz erfassen. Man kann sie, man muss immer auch eine Demut, eine Ehrfurcht eigentlich davor wahren, dass wir uns dem anderen Menschen annähern können, wenn wir vieles nicht verstehen, vieles sehen wir auch gar nicht. Weil es einfach da eine Ganzheit gibt, die sich aus verschiedenen Puzzleteilen zusammensetzt, so wie Sie auch sagen, es gibt die vier Evangelien, die unterschiedlich sind, eben ein Versuch von verschiedenen Seiten, das eine zu betrachten, dass wir immer nur in Teilen sehen können, dieses große eine, was Gott dann ist. Ja, ich darf aus Ichenheim begrüßen Frau Wendle. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Zunächst mal herzlichen Dank für den interessanten Vortrag. Eigentlich habe ich gar keine Frage, sondern ich möchte auf einen Kurs aufmerksam machen, in Anlehnung an den Vortrag, den ich jetzt hier gehört habe. Und zwar heißt er Lebensgeschichte heilen lassen. Ein Weg zur inneren Heilung und Versöhnung. Und er wird vom Kloster Gengenbach, vom Tagungshaus Laverna angeboten. Und zwar im Januar nächstes Jahr vom 5.1. bis zum 10.1. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die Telefonnummer hinterlegen.
Das machen wir jetzt hier auf Sendung nicht, aber ich danke Ihnen. Sie rufen ja direkt aus meiner Nachbarschaft an.
Also okay.
Ich sitze hier in Ohlsbach und genau, das Kloster in Gengenbach bietet auch so etwas an.
Ja.
Ja, danke schön für diesen Hinweis, dass es dann für die, die jetzt hier vor Ort sind oder in der Umgebung, Haus Laverna wäre das dann.
Haus Laverna in Gengenbach. Mhm. Und die bietet den Kurs immer zweimal an, im Frühjahr und im Herbst jeweils.
Ja, vielen Dank, dass Sie das uns weiterreichen. Ja, ich denke natürlich, das Ähnliche kann man jetzt auch hier mit Herrn Nitsche haben oder wenn man sich da sozusagen dann auch die DVDs bestellen würde oder an dem Kurs teilnehmen kann. Aber es gibt da eben auch viele oder mehr Angebote. Schön, dass Sie darauf hinweisen. Vielen Dank, Frau Wendle. Ihnen alles Gute nach Ichenheim.
Okay, vielen Dank.
Auf Wiederhören. Aus Radolfzell hat sich gemeldet Herr Altenburger. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Noch grüß Gott, Herr Nitsche.
Grüß Gott, Herr Altenburger.
Ich habe jetzt aufmerksam zugehört und natürlich vieles aus dem eigenen Leben da auch reflektieren können. Und mir ist eine Sache eingefallen, die Sie ja auch teilweise anklingen lassen haben. Ja, wir als Christen haben ja irgendwo auch gelernt, dass die letzte Sehnsucht eigentlich ein Mensch nicht erfüllen kann in uns. Und ich denke, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann haben wir vielleicht schon eine kleine Schräglage in der Erwartung, was die Partnerschaft alles erfüllen soll. Und ich denke, Sie alle kennen das Thema, auch was Gabriele Kubi aufgreift, Sexualisierung der Gesellschaft und so weiter. Ja, da liegen dann so viele Erwartungen drin, dass der andere mich erfüllen soll, was aber wir, wie gesagt, als Christen dann vielleicht lernen dürfen, dass die letzte Sehnsucht uns in Gott erst gegeben sein wird. Und da bin ich gerade neulich nach langem Suchen wieder über den Theologen Roman Bleistein gestoßen. Und wo er dann letztendlich zum Ausdruck bringt, welcher Mensch kann denn dafür überhaupt einstehen? Und die erste Tugend der Liebe heißt das Erbarmen. In ihm vergebe ich dem anderen, dass er mein Gott nicht sein kann. Mhm. Und jetzt eine Frage, oder eigentlich, für mich scheint es eigentlich offenbar, die hohe Zahl an Trennungen, Scheidungen, an gescheiterten Beziehungen ist doch für mich dann ein Beweis, dass wir einfach in unserer Gesellschaft jetzt schon die Religiosität, überhaupt die Beziehung zu Gott einfach sehr im Hintergrund stehen haben. Und dass vielleicht die Christenmenschen da doch, das zeigen, denke ich, auch die Zahlen, in ihren Beziehungen dann beständiger sein können, weil sie letztendlich ihre letzte Hoffnung in Gott setzen. Das wollte ich jetzt einfach so erörtern, was Sie dazu sagen können.
Ja, also das stimmt sicherlich. Und da bin ich auch sehr davon überzeugt, dass wenn ich meine Bedürfnisse, meine tiefen, wahren Bedürfnisse, nicht versuche, in Gott zu stillen, dass dann jeder Partner, egal wie toll er ist, dass er überfordert wird. Und Überforderung selbst ist eine Verletzung. Und die Überforderung führt dann zu Frust, führt zu Enttäuschung. Und man kann ja nur enttäuscht werden, wenn man sich getäuscht hat. Und gerade wenn man so viel vom Partner erwartet, dann täuscht man sich und dann wird man eben enttäuscht. Und die Folgen, die sieht man dann. Nur, muss ich noch was hinzufügen, ist vielleicht nicht so angenehm, aber ich war ja in der Schweiz 20 Jahre Eheberater und vor allen Dingen bei Christen. Und da sehe ich, die Zahlen sind zwar stabiler, weil ein Christ trennt sich nicht einfach. Der versucht noch das Letzte, was zu retten gibt. Aber wenn ich dann sehe, wie fad und wie öd und wie oberflächlich zum Teil auch christliche Ehen sind, dann denke ich, naja, das ist sicher auch nicht, was sich Gott vorgestellt hat oder was er geplant hat. Und da hängt es jetzt mehr auch damit zusammen, die haben zwar eine Beziehung zu Gott, aber jetzt sind wir bei unserem Thema. Ausnahmslos habe ich immer festgestellt, aber sie haben keine Beziehung zur inneren Persönlichkeit. Dadurch kommt nicht diese Fülle, die man erleben kann, um dann zu überfließen, um den anderen zu beschenken. Und das ist zwar, wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, ist das Wichtigste, ist mal das Grundlegende. Aber wie Jesus uns lehrt, braucht es eben auch noch die Beziehung zu der eigenen Seele dazu, wie er es ja auch vorgelebt hat. Und deshalb hat er ja immer das Alleinsein gesucht. um nicht einsam zu werden, um mit dem Vater und der eigenen Persönlichkeit zu kommunizieren. Etwas, was wir ja nur beim Volk der Juden kennen, dass sie mit der eigenen Seele sprechen. Als Selbstverständlichkeit, aber das macht letztlich erst ganz. Und hier sind dann die Verletzungen, die Hauptblockade. Und hier haben wir dann ein anderes Problem, das sich halt auch bei Christen dann niederschlägt, dass viele christliche Ehen halt dann auch nur funktionieren, ja, so als Bett- und Speisegesellschaft, sogar wenn man zusammen betet. Aber das ist noch lange keine seelische Intimität. Aber Sie sind da völlig auf der richtigen Spur, Herr Altenburger. Schön für Ihre Gedanken dazu, ja, die kann ich voll unterstreichen.
Danke auch. Und darf ich noch einen letzten Gedanken anfügen? Und zwar mich als Ideal, als ganz hohes Ideal, eine Geschichte von Franziskus und Chiara. Zwei, die aus derselben Quelle trinken. Und da sagt dann Chiara in großer Weisheit, Menschen sind nicht dazu da, einander zu haben, mir geht es um dieses Wort haben, sondern einander zu Gott zu führen. Und das finde ich als ganz hohes Ideal für eine Paarbeziehung.
Da kann ich nur Amen dazu sagen, ja. Hundertprozentig, ja.
Ja, ich danke
Vielen
Ihnen,
Dank,
Radio
Herr Altenburger.
Für alle, die Sendungen, die so reich sind. Ja.
Alles Gute Ihnen nach Radolf Zell. Ja, den anderen zu Gott führen als das hohe Ideal. Ja, wenn dabei auch die ganze Klaviatur des Menschlichen betreten wird, sage ich mal. Also der Mensch, der sozusagen auch das Mittel, das Medium ist, also eben auch der Partner in seiner Ganzheit, den zu entdecken in seiner Körperlichkeit, mit seinem Seelenleben. Wie das geht, vielleicht müssen wir uns das heute wieder neu fragen, denke ich mir manchmal, so diesen Kontakt zur eigenen Seele bekommen und das liebevoll, also Liebe erfahren haben, Liebe weitergeben können, eine liebevolle Beziehung zu Gott zu haben, also nicht nur eine funktionierende oder eine vernünftige, sondern ja, die genährt ist von einer gewissen, ja, es muss keine großartige Leidenschaft sein, aber doch von einer Flamme, von einer kleinen Flamme, die brennt für den anderen oder für diese Beziehung zu Gott. Ja, vielleicht können Sie uns da noch etwas mitgeben, Herr Nitsche, auf dem Weg, wie wir vielleicht da so eine gewisse, aus unserer funktionierenden Welt immer wieder auch Nischen entdecken, wo wir mehr Kontakt mit uns oder einen persönlichen Kontakt zu Gott und zu unserem Ehepartner haben können und zum anderen Menschen.
Ja, dann würde ich gerade diesen Anstoß von Herrn Altenburger aufnehmen. Da haben wir ein riesen Vorbild bei Franziskus und Clara. Die hatten eine Freundschaft gepflegt. Eine saubere, zwischenmenschliche Freundschaft. Und Freundschaft heißt, wenn es eine existenzielle Freundschaft ist, heißt ja, dem anderen zu verhelfen, zu dem zu werden, wie Gott ihn geplant hat. Da gibt es auch noch eine Sendung. Diese Freundschaft ist gleichzeitig auch oder sollte gleichzeitig auch Grundlage einer Ehe sein. Es gibt so viele Ehepaare, die sind nicht Freunde. Ja, manche reden sogar davon, dass das gar nicht möglich ist. Ganz im Gegenteil. Diese Grundgesinnung, und da werden wir viel mehr dann auch angestoßen werden zu dieser Flamme, wie Sie das jetzt erwähnt haben, so gut, Frau Engert, dass ich das Ziel habe, in einer Freundschaft eben nicht einfach zu fragen, was bringt mir das, also das Zweckbewusstsein, sondern dass ich in ein Zielbewusstsein hineinkomme. Und da können wir mal unsere Beziehungen auch überprüfen. Habe ich das Zielbewusstsein, einem anderen, den ich Freund nenne oder dem ich Freund sein will, dem zu dienen, damit er zu dem wird, wie Gott ihn geplant hat. Und das wäre das Wesentliche.
Ja, das war ein wunderschönes Wort zum Abschluss, den anderen so sehen, wie Gott ihn geplant hat, mich selber zu fragen, wie hat Gott mich geplant, welcher Entwicklungsreichtum steckt da eigentlich noch in mir oder in dem anderen, das ich vielleicht noch nie so gesehen habe. Ein Weg also zur inneren Fülle, zur inneren Befreiung, zur Glückseligkeit, könnte man sicher so sagen. Herr Nitsche, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns hier den zweiten Teil zum Basiskurs zum ganzheitlichen seelsorglichen Begleiter ermöglicht haben und dass Sie Rede und Antwort gestanden haben, auch hier im Anschluss noch daran. Vielen Dank und für Ihre weitere Arbeit Ihnen alles Gute.
Vielen Dank und gerne.
Ja, einige Informationen noch. Sie können diesen Kurs auch direkt vor Ort in einem Bildungshaus mit Walter Nitsche erleben. Sie können das als Kompaktwoche machen, Sie können das als einzelnes Element machen, auch als Fernkurs über DVD. Die ganzen Informationen, wie Sie jetzt an diese Geheimnisse wahrer Persönlichkeitsreifung herankommen, Das geht ganz einfach über den Hörerservice. Dort sind alle Informationen und Adressen hinterlegt. Den Hörerservice erreichen Sie unter der 08328 921 110. Also heute war das der zweite Teil, das Holokleros Entdecken, Ganzsein im göttlichen Sinne, Ursachen von seelischem Schmerz. Diesen zweiten Teil können Sie auch bei uns auf unserer Homepage noch einmal nachhören. Da gehen Sie auf Podcast-Angebot und da schauen Sie in der Lebenshilfe Beziehung Leben. Da finden Sie auch den ersten Teil dieser Sendung wieder. Sie können auch gerne diese Sendungen als CD-Mitschnitt bestellen beim CD-Dienst unter der 08328 921 120. Ja, es geht dann weiter mit dem dritten Teil zu diesem Basiskurs. Der lautet dann der Titel Unsere innere Persönlichkeit, wenn das Kindliche verletzt wird, wird es kindisch. Ja, da haben Sie eine ganze Menge an Informationen, wo Sie sich weiter darum kümmern können, wie Sie vielleicht auch auf dem Weg der eigenen Persönlichkeitsreifung weiterkommen. Ich wünsche Ihnen dabei vor allem Gottes Segen. Das wünsche ich uns allen, denn da auf diesem Weg sind wir eigentlich alle immer gemeinsam. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.